기온다.
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 기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 491. Heute mit Beiträgen aus Chile und Mexiko. In Chile gibt es einen neuen Termin für das Plebiszit über die Verfassung. Im Oktober soll abgestimmt werden. Bisher befindet sich das Land aber noch immer im Lockdown. Das lässt soziale Ungleichheiten noch stärker zutage treten, wie wir am Beispiel des Bildungssystems hören werden. Auch in diesem Onda Info berichten wir über den Tren Maya, ein geplantes Großprojekt im Süden Mexikos, das die lokale Bevölkerung mit eher gemischten Gefühlen beobachtet.
In Honduras geht die Repression gegen AktivistInnen weiter. In den letzten Tagen gab es besonders Übergriffe gegen Gemeinden der Garifuna. In den Nachrichten mehr dazu. Doch zuerst hören wir aktuelle Updates zur Corona-Situation in Lateinamerika. Während die Ansteckungszahlen in Deutschland weiterhin relativ gering sind, steigen sie in lateinamerikanischen Ländern teils dramatisch an. Korrespondenten aus Bolivien, Mexiko und Venezuela haben uns über die Situation vor Ort berichtet. Eine interessante halbe Stunde wünscht das Team von Radio Onda. Unser Korrespondent Thomas Gutmann lebt in Bolivien. Er berichtet uns, wie sich die Corona-Situation in dem Andenstaat in der letzten Zeit entwickelt hat.
Thomas Gutmann, La Paz, Bolivien. Für jedwedes Blutbad sei der oberste Wahlrat verantwortlich, hieß es vergangene Woche von den Cocaleros aus dem Chapare in Bolivien. Zuvor verkündete das Wahlorgan die erneute Verschiebung des Wahltermins vom 6. September auf den 18. Oktober. Nach Ansicht der Coca-Bauern oder der Coca-Bäuerinnen, die ihre Gewerkschaft in den Alarmzustand versetzten, hat der Wahlrat damit seine Kompetenzen überschritten. Das Gesetz zu den Wahlen schreibt einen Urnengang bis spätestens 6. September vor und nur ein neues Gesetz könnte das ändern. Gesetzgebende Kraft ist jedoch das Parlament. Der Wahlrat ist nur für die Organisation der Abstimmung zuständig. Hickhack und Streit über Zuständigkeiten kennzeichnet auch das Handeln der Politik in der Corona-Krise. Das Land ist gespalten. Das Parlament in der Hand der Bewegung zum Sozialismus, die Regierung in der Hand christlicher und ultrarechter FundamentalistInnen. Zwischen beiden Seiten finden sich kaum Kanäle des Dialogs und eine Vertrauensbasis existiert sowieso nicht. Die Folge: Das Gesundheitssystem und das Bestattungswesen sind am Kollabieren und viele Bolivianerinnen sind auch wirtschaftlich am Ende. Gleichzeitig steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle exponentiell an und Anfang August wird wohl die 100.000er-Marke geknackt. Durch die erneute Verschiebung des Wahltermins spitzt sich die Lage auch politisch zu. Für den 28. Juli hat der Zentrale Gewerkschaftsverband zu landesweiten Protesten aufgerufen. Neben den Cocaleros haben sich auch der Einheitspakt der indigenen Organisationen und die Landarbeiterinnengewerkschaft der Forderung angeschlossen, den Wahltermin beizubehalten. Die Landarbeiterinnen haben vorgeschlagen, die Überlandstraßen zu blockieren, um den Druck zu erhöhen. Noch ist schwer abzusehen, wie sich der Konflikt um die Wahlen vor dem Hintergrund der eskalierenden Corona-Krise weiterentwickelt.
John ist Redakteur der Lateinamerika-Nachrichten. Seit einigen Wochen sitzt er in Venezuela fest und wartet auf einen Rückflug nach Europa. Wir haben ihn gebeten, uns eine Einschätzung zur Lage in Venezuela zu geben.
Hallo, hier meldet sich John Mark Schrag aus Caracas. Laut offiziellen Zahlen haben sich in dem letzten Monat die Fälle im Land verdreifacht. Am 24. Juli gab es rund 14.000 Infizierte, die meisten davon in der Hauptstadt Caracas und in den Bundesländern nahe an der kolumbianischen Grenze. Die genaue Zahl ist aber schwer zu erfassen, da die Dokumentation unvollständig ist. Die Regierung gibt tägliche Updates zu der aktuellen Lage. Und darin betonen sie vor allem die Anzahl der VenezolanerInnen, die vom Ausland zurückkommen. Präsident Maduro nannte die RückwanderInnen, die illegal über die Grenze kommen, Bioterroristen. Wenige Tage später entschuldigte er sich für den Ausdruck, aber der Eindruck, dass die Pandemie sich wegen den Rückwanderinnen ausbreitet bleibt. In der Hauptstadt spüren erst jetzt viele VenezolanerInnen den Virus hautnah. Die Steigerung der Fälle vergrößert die fehlende medizinische Versorgung. Schon vor der Pandemie war das Gesundheitssystem unzulänglich ausgestattet, aber in der Hauptstadt ist die Lage noch am besten. Im öffentlichen Gesundheitssystem fehlen schon lange Materialien und Medikamente. Die öffentlichen Krankenhäuser erweitern ihre Aufnahmekapazität, was aber nicht reicht. Die Regierung ist gerade im Begriff, die größte Konzerthalle in Caracas in ein Behandlungszentrum umzuwandeln. In privaten Krankenhäusern werden die Kosten in Dollar verrechnet. Die Summe für einen Krankenhausaufenthalt ist unfassbar im Vergleich zu monatlichen Einkommen. Nur eine begrenzte Anzahl von BürgerInnen kann sich das leisten. Trotzdem gibt es Bettenmangel und Patienten werden abgewiesen. Die Regierung appelliert an die Bevölkerung, die Präventionen zu beachten. Die Kooperation unter der Bevölkerung ist gemischt. In vielen Wohngebieten werden Abstandsregeln, Maskenpflicht und sanitäre Empfehlungen nicht eingehalten. Zu Hause zu bleiben ist für viele VenezolanerInnen auch keine Alternative.
Unser letztes Corona-Update kommt heute aus Mexiko. Markus Plate hat es gerade geschickt und berichtet, wie sich die Situation in dem Land und besonders in Mexiko-Stadt und Umgebung entwickelt.
Die Epidemie ist in Mexiko noch lange nicht im Griff. Mexikos Chefepidemiologe Hugo López-Gatell hatte zwar schon Anfang Mai versprochen, der Peak stünde kurz bevor, aber danach stiegen die Fallzahlen für einen Monat munter weiter, um sich dann auf hohem Niveau einzupendeln. Im Schnitt sterben pro Tag und 100.000 Einwohner 5 Menschen. Das hört sich moderat an, ist aber ein ähnliches Level wie Brasilien. Immerhin neuerdings mit leichtem Rückgang. Mexiko konnte zu keinem Zeitpunkt radikale Eindämmungsmaßnahmen umsetzen. Wer jeden Tag Geld nach Hause bringen muss, kann sich nicht in demselben einsperren. Das Problem dabei, Wohlhabende, Beamte und diejenigen mit gutem Internet zu Hause konnten persönliche Schutzmaßnahmen umsetzen. Menschen aus den Barrios Populares, den ärmeren Vierteln in und um Mexiko-Stadt eben nicht. Hier hat sich Fatalismus eingestellt. Masken werden kaum getragen, Märkte und Busse sind voll. So grassiert Corona vor allem hier in den ärmeren Vierteln, da wo es oft auch kein fließend Wasser gibt und die Gesundheitsinfrastruktur schlecht ist. Hier sterben die Menschen. Freunde von mir aus Ecatepec, der riesigen Schlafstadt nordöstlich von Mexiko-Stadt, berichten mittlerweile alle von verstorbenen Verwandten und weitaus mehr schwer Erkrankten. Das sieht in den Mittelschichtsvierteln in der Hauptstadt anders aus. Hier wird selbst beim Fahrradfahren Mund-Nasen-Schutz getragen. In der Markthalle wird eine Masken- und Abstandspflicht brav eingehalten. Es wird nach Möglichkeit zu Hause geblieben, öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr benutzt. Dafür haben Restaurants, Cafés und viele Geschäfte wieder auf. Die Fallzahlen sind deutlich geringer. Die neue Normalität in diesen Sphären ist eine völlig andere als in den armen Vierteln.
Von der Info? Nachrichten.
Honduras. Aus der Garifuna Gemeinde Triunfo de la Cruz wurden am Samstag, den 18. Juli, 5 Männer entführt und sind seitdem nicht wieder aufgetaucht. Einer der Entführten ist Nidas Centeno, der Präsident des gewählten Gemeindevorstands. 3 weitere sind Mitglieder der Garifuna-Organisation Organización Fraternal Negra de Honduras, kurz OFRANE, die sich unter anderem für die Landrechte der afroindigenen Gemeinden und die Einhaltung der Menschenrechte einsetzt. AugenzeugInnen berichteten, dass die 5 Männer am frühen Morgen von schwer Bewaffneten aus ihren Häusern geholt wurden. Die Entführer hätten außerdem Polizeiwesten der Ermittlungspolizei und der Militärpolizei getragen. Da nicht klar ist, ob hinter dem Verschwinden der Männer kriminelle Banden oder auch staatliche Akteure stehen, sprechen Menschenrechtsorganisationen von gewaltsamem Verschwinden lassen. Es könnte in Zusammenhang mit dem politischen Engagement der Entführten stehen. Snida Centeno und andere Mitglieder von OFRANE hatten sich immer wieder aktiv dafür eingesetzt, dass ein Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte zugunsten der Gemeinde Triunfo de la Cruz aus dem Jahr 2015 umgesetzt wird. Das Gericht hatte den honduranischen Staat verurteilt, den kollektiven Landbesitz der Gemeinde zu markieren und der Gemeinde die Nutzung dieses Landes zu garantieren. Der honduranische Staat ist dieser Verpflichtung bislang nicht nachgekommen. Im letzten Jahr hat die Gewalt gegen Garifuna in den Küstengemeinden von Honduras sogar noch zugenommen. Vor allem sozial und politisch engagierte Garifuna wurden ermordet. Auch nach dem gewaltsamen Verschwindenlassen in Triunfo de la Cruz wächst die staatliche Repression gegen die Garifuna-Gemeinden an. So demonstrierten Garifuna in mehreren Gemeinden dafür, dass die Verschwundenen lebendig zurückgebracht werden und besetzten dabei Abschnitte der Küstenstraße. In Sambo Creek setzte die Polizei ohne Vorankündigung Tränengas gegen Demonstrierende ein. In der Nacht zu Sonntag haben Berichten von Ofrané zufolge Polizisten in der Gemeinde Santa Fe mit scharfer Munition auf Protestierende geschossen. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Die honduranische Polizei verhaftete am Samstag einen Mann, der verdächtigt wird, für die Entführung mitverantwortlich zu sein. Außerdem wurden Medienberichten zufolge am Wochenende persönliche Dokumente von zwei der Verschwundenen, von Snida Centeno und Milton Martinez, in der Nähe der Stadt San Pedro Sula gefunden.
Am 25. Oktober wird die chilenische Bevölkerung darüber abstimmen, ob ihr Land eine neue Verfassung bekommen soll. Der eigentlich für April geplante Termin für dieses Plebiszit wurde Corona-bedingt verschoben. Die politische Rechte war sowieso dagegen, weil sie die aus Zeiten der Diktatur stammende Verfassung beibehalten will. Doch nun ist der Termin bestätigt. Doch noch ist Chile im Lockdown. Seit 4 Monaten gelten Quarantäneauflagen in der Hauptstadt Santiago. Auch in Chile stellen Schulen und Unis auf digitale Lernangebote um. Doch wie funktioniert das? Was bedeutet das für diejenigen, die weder Geld für Essen noch für ausreichende Bandbreite im digitalen Raum haben? Leonel Yanes hat in Santiago dazu recherchiert.
Im Juli in Santiago de Chile. Lehrer Miguel Angel Pinto ist mal wieder im Videochat. Er berichtet, wie sich vor über 3 Monaten mit der Pandemie Lehren und Lernen vom Klassenzimmer ins Internet verlagert hat.
Llegó el 15 de marzo o algo así y se acabó. Y lo único que existía entre yo y los apoderados.
Am 15. März war auf einmal alles vorbei. Ich hatte nur den WhatsApp-Kontakt von einer Mutter. Über sie habe ich alle anderen Eltern kontaktiert.
Miguel Angel Pinto ist Grundschullehrer und unterrichtet eine 2. Klasse an einer öffentlichen Schule. Er will zu allen 35 Kindern Kontakt halten, auch in Corona-Zeiten.
Una encuesta muy a la rápida, donde yo les preguntaba sobre.
Das Erste, was ich dann gemacht habe, war eine Umfrage, ob die Eltern oder die Kinder ein Handy oder einen Computer besitzen und ob sie damit Zugang zum Internet haben. Dabei ist herausgekommen, dass sehr wenige einen Rechner bei sich zu Hause stehen haben. Meistens haben der Vater oder die Mutter aber ein Smartphone. Und abends, wenn die Eltern von der Arbeit nach Hause kommen, können die Kinder dieses Gerät benutzen. Über ein Mini-Display müssen diese 7 Jahre alten Menschen dann herausfinden, welche Schularbeiten sie zu Hause machen sollen.
An Unterricht per Videokonferenz ist unter diesen Bedingungen nicht zu denken. Anders als an privaten Schulen in wohlhabenderen Vierteln. Lehrer Pinto schickt kurze Videoclips mit Erklärungen für die Kinder per WhatsApp und die Aufgaben per E-Mail an die Eltern. Wenn die Kinder ihre Arbeiten erledigt haben, rufen sie ihn kurz an und erzählen, wie es ihnen damit gegangen ist.
Das Wichtigste ist doch, zu jedem einzelnen Kind immer wieder eine emotionale Verbindung aufzubauen. Nur, wie können wir das über digitale Wege erreichen, was sonst so einfach über ein Wort oder über einen Blick funktioniert? Für mich war das das Schwierigste, aber auch das Bereicherndste.
Schon in normalen Zeiten sind fast die Hälfte der Eltern dieser Schule arbeitslos. Während der Pandemie ist diese Quote, wie im ganzen Land, noch einmal stark angestiegen. Die meisten Mütter seiner Schülerinnen und Schüler arbeiten als Reinigungskräfte oder als Hausangestellte. Die Väter oft auf dem Bau, viele auch als Straßen- oder Marktverkäufer. Ein Drittel der Chileninnen und Chilenen arbeitet im informellen Sektor, ohne regulären Arbeitsvertrag, ohne Kranken- oder Arbeitslosenversicherung. Und da gilt, ohne Arbeit kein Geld. Die Kinder wiederum sind darauf angewiesen, Mittagessen in der Schule zu bekommen. Eine Unterstützung, die seit Mitte März ausfällt, als die Schulen geschlossen wurden.
Mira, yo tengo mayoritariamente niños inmigrantes.
Die meisten Kinder in meiner Klasse sind mit ihren Familien aus Venezuela oder Peru nach Chile gekommen. Viele mieten ein einzelnes Zimmer und leben dort unter sehr beengten Verhältnissen mit ihren 4 oder 5 Kindern. Mehrere Familien teilen sich eine Wohnung.
Ein typischer Fall, bestätigt der Soziologe Rodrigo Hidalgo. An vielen öffentlichen Schulen in Chile kommen inzwischen sehr viele Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte.
Sie haben die Plätze von chilenischen Kindern eingenommen, die früher an öffentlichen Schulen waren und jetzt in subventionierte oder private Schulen gehen.
Das chilenische Bildungssystem ist dreigeteilt und in hohem Maße sozial ungerecht, erklärt Hidalgo. 53% der Schülerinnen und Schüler gehen an öffentliche, von den Kommunen betriebene Schulen. Die sind zwar kostenlos, aber sehr schlecht ausgestattet. Weitere 40% der Kinder gehen an sogenannte subventionierte Schulen und müssen etwa 3 Euro Gebühren pro Monat und Kind bezahlen. Diese Schulen werden von privaten Unternehmen betrieben und bekommen staatliche Zuschüsse. An die am besten ausgestatteten rein privaten Schulen können nur etwa 7% der Schülerinnen und Schüler gehen. Sie sind der wirtschaftlichen Elite vorbehalten, denn sie kosten durchschnittlich 450 Euro pro Monat. Schon in den Jahren 2006, 2011 und 2014 traten große Bewegungen von SchülerInnen und Studierenden für den Zugang zu guter und kostenloser Bildung für alle ein. Und sie politisierten sich über diese Forderung. Im Estallido Social, der Protestbewegung, die seit Oktober 2019 Millionen Chileninnen und Chilenen auf die Straße gebracht hat, war das Thema Bildungsgerechtigkeit wieder präsent. Seit dem 15. März sind nicht nur die Schulen, sondern auch die Unis in Chile geschlossen. Hier ist der Zugang zum Internet noch wichtiger. Statt Präsenzunterricht gibt es nur noch Online-Lernen. Und wer nicht im Netz ist, ist draußen. Studentin Carola Ramirez beschreibt die Schwierigkeiten vieler Kommilitoninnen und Kommilitonen.
An der Uni wurden wir gefragt, wo es Probleme gibt. Viele von uns haben keine ruhige Arbeitsatmosphäre, weil manche sich den Raum mit ihren Geschwistern oder den Eltern teilen müssen und haben einen sehr schlechten Zugang zum Internet, mit dem die Audioverbindung nicht richtig funktioniert.
Umgerechnet 25 Euro im Monat kostet ein Internetzugang mittlerer Qualität in Chile. Ein stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass der offizielle Mindestlohn bei etwa 390 Euro liegt und die Hälfte der chilenischen Bevölkerung unter 500 Euro monatlich verdient. Über Social Media ging das Bild einer jungen Studentin um die Welt, die über eine Holzleiter auf das Dach ihres Häuschens kletterte, um sich von dort ins Internet einzuwählen. Sinnbildlich steht dieses Foto für das wahre Gesicht Chiles. Ein Land, das wegen seiner neoliberalen Wirtschaftspolitik zwar mit positiven makroökonomischen Zahlen glänzt, in dem das Gesundheits- und das Bildungssystem allerdings weitgehend privatisiert und große Teile der Bevölkerung arm und lebenslang verschuldet sind. Auch weil sie hohe Kredite aufnehmen müssen, um ihre Ausbildung zu finanzieren. Denn die Studierenden müssen nicht nur an privaten, sondern auch an öffentlichen und sogenannten subventionierten Hochschulen hohe Gebühren zahlen. Und auch viele Menschen mit akademischem Abschluss arbeiten später zu prekären Bedingungen, wie Milica Meneses. Die Kulturwissenschaftlerin ist Lehrbeauftragte an 3 Unis, 2 privaten und einer öffentlichen. Auf Honorarbasis. Etwa 80% der Lehrenden sind sogenannte Stundenprofs oder auch Taxilehrkräfte. Corona und die Umstellung der Lehre von Präsenz auf Online hat sie voll erwischt.
Que a los profesores les ha correspondido asumir el peso de todo este proceso.
Die Lehrkräfte tragen die größte Last, auch finanziell. Um zu unterrichten, müssen wir einen guten Internetzugang organisieren. Die Uni zahlt das nicht, auch nicht den höheren Stromverbrauch, den wir zu Hause haben. Gut, das macht nicht ganz so viel aus, aber die Arbeitsbedingungen sind doch so ähnlich wie bei Uber. Wir stellen das Kapital und auch noch die Arbeitskraft.
Wie sie Videos oder andere Lehrinhalte erstellen oder hochladen, müssen Dozentinnen und Dozenten wie Melissa Meneses sich selbst aneignen. Zum Beispiel über Tutorials auf YouTube, denn die Unis waren noch gar nicht so weit.
La pandemia por COVID-19...
Die Pandemie hat die Unis, an denen ich arbeite, überrollt. Sie waren noch sehr am Anfang in der Entwicklung digitaler Formen der Lehre. Plötzlich mussten alle, Studierende und Lehrende, sehr schnell lernen, wie das funktionieren kann.
Viele Studierende mussten zudem ihre Ausbildung aussetzen, weil ihre Eltern mit der Corona-Krise Arbeit und Einkommen verloren haben. Chile gehört in Lateinamerika zu den besonders von der Pandemie betroffenen Ländern. Über 300.000 Infizierte und 7.000 Verstorbene wurden bisher registriert bei rund 18 Millionen Einwohnern. Aktuell infizieren sich täglich um die 2.000 Menschen mit Covid-19, die meisten im Großraum Santiago. Während die Kontaktbeschränkungen in zwei Regionen im Süden des Landes langsam gelockert werden sollen, liegen weite Teile der Hauptstadt weiterhin unter strikter Quarantäne. Ausgebremst hat die Pandemie allerdings nicht nur das alltägliche Leben, sondern auch die Protestbewegung. Vorerst zumindest. Doch auf lange Sicht fordert diese nach wie vor eine gesellschaftliche Lösung für das Problem der Bildungsungerechtigkeit im Land. Denn die wird, genau wie das Virus, nicht einfach so verschwinden.
Inzwischen ist die Zahl der an Covid-19 Gestorbenen sehr schnell auf 9.000 gestiegen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Klar ist allerdings, dass die Forderung nach einer neuen Verfassung bleibt. Und sie soll auch ein gerechteres Bildungssystem bringen. Am 25. Oktober entscheiden die Chileninnen und Chilenen, ob ihr Land sich auf den Weg zu einer neuen Verfassung macht und damit vielleicht auch die Geschichte neu schreibt.
Camilo Catrillán, Macarena Valdés, Numa FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, Numa era clavitud. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas.
Im Süden Mexikos wirft ein geplantes Großprojekt seinen Schatten voraus. Der geplante und kontrovers diskutierte Tren Maya. Wir haben uns in dem beschaulichen Ort Bacala umgehört. Idyllisch gelegen an der Atlantikküste. BewohnerInnen berichteten uns über ihre Hoffnungen und Befürchtungen.
Bacala galt lange Jahre als Geheimtipp. Vor allem Rucksacktouristen zieht die Kleinstadt mit ihrem malerischen Fort an. Viele von ihnen steigen in kleinen Pensionen oder auf Campingplätzen am Ufer des gleichnamigen Sees ab. Und einige bleiben für immer. Morgens und abends trifft man sich auf einem der Stege, die in den glasklaren See hineinragen. Hier lernen wir Capu und Manolo kennen. Beide sind vor Jahren nach Bacala gekommen, dem Zauber von Ort und See erlegen und hier geblieben. Und beide teilen zwei große Leidenschaften, das Kochen und die Fiesta. Doch bei einem Thema, das derzeit fast jede Diskussion im Bacala bestimmt, könnte die Meinung der beiden Freunde nicht unterschiedlicher sein. Nur in einem Punkt sind sie sich einig. Der Tren Maya wird die Stadt total umkrempeln.
Todo mundo va a ganar. Todo mundo va a ganar. El que menos te lo imaginas va a ganar al que vende pepitas en la esquina, el que anda como el señor de la bicicleta. Tamales, tamales, atole y ya. Va a ganar.
Manolo denkt, alle, selbst die Straßenverkäufer, werden am Tren Maya verdienen. Ein bisschen scheint da der Wunschvater des Gedanken zu sein. Insgeheim hofft er nämlich, sein brachliegendes Immobiliengeschäft könnte noch einmal Fahrt aufnehmen. Und genau das sieht Capu als Problem. Denn seit klar ist, dass der Maya-Zug in Bacala halten soll, hat hier ein regelrechter Bauboom eingesetzt.
No puedes hacer un proyecto inmenso de grandes hoteles. ¿Por qué? Porque va a afectar directamente a la laguna, porque todo va a salir para allá.
Capu ist gegen den Bau weiterer Hotels. Viele Häuser am Ort sind noch nicht einmal an die Abwasseraufbereitung angeschlossen. Sie haben nur Sickergruben. Ihr Abwasser geht somit direkt ins Grundwasser und dann in den See. Deshalb befürchtet Capu, dass auch das Abwasser der Hotels im See landen wird. Doch eine weitere Verschmutzung des Sees wäre das Schlimmste, was sich Capu vorstellen kann. Regelmäßig sammeln er, Manolo und ihre Freunde den Müll ein, der am Ufer liegen bleibt. Denn sie wollen ihren See und seine Schönheit erhalten.
Ich glaube, wir müssen es weiterhin mantenieren, wie es ist.
Am liebsten wäre es Capu deshalb, alles bliebe beim Alten.
Al fin y al cabo es un proyecto para político, para sacar dinero.
Denn am Ende geht es doch nur um Politik und um Geld. Auch Arquímedes Hernández Villanueva sieht mit einem unkontrollierten Wachstum Probleme auf Bacala zu kommen.
Que en un año hayan nacido un promedio entre 20 y 30 hoteles.
In nur einem Jahr sind in Bacala zwischen 20 und 30 Hotels entstanden. Die meisten sind kleine Familienbetriebe mit wenigen Zimmern. Aber weitere und größere sind in Planung. Arquímedes Villanueva ist Ingenieur für nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum und hat mehrere Jahre für das Landwirtschaftsministerium gearbeitet. Villanueva denkt, dass sich das Wachstum Bacalas nicht aufhalten lässt.
Pero yo creo que ahí sí las autoridades deben de trabajar con personas que sepan sobre impacto ambiental.
Aber die Stadtverwaltung sollte darauf achten, dass die Entwicklung nachhaltig erfolgt und Umweltstandards eingehalten werden. Denn Bacala kann nur in Richtung Regenwald wachsen. Und von dort kommen die unterirdischen Wasserläufe, die den See speisen.
Los hoteles deben de estar obligados, o no sé, el número de habitaciones que tengan, biodigestores para convertir.
Deshalb fordert Villanueva, dass die Bettenzahl der Hotels beschränkt und diese auch verpflichtet werden, ihre Abwässer selber zu reinigen. Bacala hat zwar seit einigen Jahren eine Kläranlage, deren Kapazität dürfte allerdings nicht für die vielen Neubauten reichen. Aber auch in anderer Hinsicht ergreift Arquímedes Villanueva die Initiative.
Yo estoy organizando un concurso para rescate del bordado a mano y a máquina.
Er organisiert Wettbewerbe, um alte Handwerkskünste wiederzubeleben, damit auch Menschen im ländlichen Umfeld Bacalas an der Entwicklung der Stadt teilhaben können. Und das kommt ihm auch als Unternehmer zugute, denn er betreibt einen Souvenirladen, die Casita Azul. Initiativen wie die von Arquímedes Villanueva zeigen einen Weg für eine nachhaltige Entwicklung Bacalas auf. Denn durch sie können auch die Menschen vor Ort daran teilhaben. Gehen sie einher mit einem zurückhaltenden Ausbau der Hotelkapazitäten und binden sie das Engagement von Leuten wie Capu und Manolo mit ein, wird Bacala auch in Zukunft ein Ort sein, an dem sich die Schönheit der Natur in Ruhe genießen lässt.
Das war's für diese Woche. In zwei Wochen gibt es ein neues Onda-Info. Bis dahin wünscht euch das Team von Radio Onda eine schöne Sommerzeit.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.com
npla.de.